Wildmenschenkanal.
Es war an einem sehr heißen Junitag, als der Dogfish, einer der größten Personen- und Güterdampfer des Arkansas, mit seinen mächtigen Schaufelrädern die Fluten des Stromes durchwühlte. Er hatte am frühen Morgen Little Rock verlassen und fuhr nun stromaufwärts in Richtung Lewisburg. Unter den an Bord befindlichen Passagieren zog besonders ein hünenhafter Westmann die Aufmerksamkeit auf sich. Er überragte die anderen um mehr als Haupteslänge und hatte breite, massive Schultern, die auf gewaltige Körperkraft schließen ließen. Er trug reich gestickte, eng anliegende Leggings, die in weichen, heraufgezogenen Aufschlagstiefeln steckten, eine Weste von weißgegerbtem Rehleder und darüber einen derben Rock aus Büffelbauch, dessen Nähte mit Grizzlykrallen verbrämt waren. Eine Halskette aus den Zähnen des grauen Bären schmückte seine breite Brust. An der Kette hing eine kunstvoll geschnittene Friedenspfeife aus heiligem Ton. Wo dieser Riese auftauchte, begegnete er bewundernden Blicken. Sein Name wurde geflüstert, ehrfurchtsvoll, aber auch mit Stolz, weil man die Nähe eines so berühmten Mannes erleben durfte. Es war Old Firehand, dessen kühne Taten und gefährlichen Abenteuer an den Lagerfeuern des ganzen Wilden Westens erzählt wurde. Die Nacht war längst hereingebrochen, als Old Firehand auf die Brücke stieg, um vor dem Schlafengehen noch ein wenig mit dem Kapitän zu plaudern.
Ah, Mr. Firehand. Schön, dass ihr mir ein bisschen Gesellschaft leisten wollt. Na, wie war das Abendessen?
Ausgezeichnet. Mhm. Ihr habt einen hervorragenden Koch an Bord. Alles, was recht ist.
Na, das freut mich zu hören.
Eine herrliche Nacht.
Ja. Ja, sehr schön. Und ihr wollt also wieder in den Wilden Westen?
Ja, ich treffe mich mit meinen Freunden, Old Shatterhand und Winnetou. Ihr habt sicher schon von ihnen gehört.
Na, wer hat das nicht, Mr. Firehand? Wenn nur die Hälfte von den Geschichten stimmt, die über euch und eure Freunde erzählt werden, so seid ihr die tollkühnsten Westleute, die je gelebt haben.
Ah, ihr übertreibt, Kapitän. Sprechen wir lieber von etwas anderem. Hat euch Mr. Patterson inzwischen seine Börse anvertraut oder trägt er die 9.000 Dollars immer noch bei sich?
Ja, er meint, es wäre bei ihm sicher genug und nachts versteckt er es in seiner Kabine. Ich kann ihn ja nicht zwingen, mir das Geld zur Aufbewahrung zu geben.
Natürlich nicht. Aber ich finde es leichtsinnig, so viele Dollars mit sich herumzutragen. Es gibt genügend Gesindel in dieser Gegend, das nur darauf wartet, einen ehrlichen Farmer bis aufs Hemd auszuplündern. Nehmt nur die Burschen auf dem Vordeck. Sie behaupten, in den Bergen nach Gold und Silber suchen zu wollen. Aber seht ihr bei ihnen irgendwelches Werkzeug? Sie haben nur Waffen bei sich und davon mehr als genug. In meinen Augen sind das Tramps, Banditen, die flussaufwärts rauben und morden werden.
Na, hier an Bord, da werden sie nichts dergleichen wagen. Ich habe genügend Männer, um mit ihnen fertig zu werden.
Entschuldigt, Kapitän.
Ja?
Kommt es mir so vor oder liegen wir tiefer im Wasser?
Tiefer im Wasser? Das ist unmöglich. Ihr müsst euch täuschen. Wir haben ja keine Ladung an Bord genommen seit dem letzten Hafen. Ja, aber ihr habt recht. Es sieht ja so aus.
Sir, wir haben Wasser unter Deck.
Was haben wir? Bist du betrunken, Bootsmann?
Nein, Sir. Ich habe die Runde gemacht wie auf jeder Wache und da habe ich es bemerkt. Wir müssen einen Leck haben.
Teufel, das fehlt uns noch. Ja, aber irrst du dich auch nicht?
Bestimmt nicht, Sir.
Wie hoch ist es?
Bis zum Knie ist es mir gegangen.
Steuermann, Kurs auf das Ufer nehmen. Aber langsam, damit es nicht auffällt.
Soll ich den Zimmermann wecken, Sir?
Ich will mir das erstmal ansehen. Hast du zu jemandem darüber gesprochen?
Nein, Sir. Der rothaarige Anführer dieser bewaffneten Bande hat mich gefragt, was los sei, weil ich so schnell aus der Luke kam. Aber ich habe nicht geantwortet.
Naja, gut. Komm jetzt. Entschuldigt, Mr. Firehand, aber ihr habt ja gehört, was los ist.
Kann ich mitkommen, Kapitän?
Ja, meinetwegen, ja. Nur schnell, ehe einer der Passagiere etwas merkt und Krach schlägt. Hier, nimm eine Laterne, Bootsmann.
Wasser! Wasser! Das Schiff sinkt! Alles an Deck! Rette sich, wer kann!
Wie ist der Kerl verrückt geworden? Wer ist denn das?
Keine Ahnung, Sir.
Das Wasser drängt ins Schiff rein.
Der Kerl macht mir ja die Passagiere verrückt. Stopp ihn, Bootsmann.
Zu spät, Kapitän. Sie kommen schon alle aus Ihren Kabinen. Lassen Sie mich zu Ihnen sprechen.
Tut das, ehe noch ein Unglück passiert.
Ruhe, Ruhe! Ladies and Gentlemen, es besteht kein Grund zur Aufregung.
Und das Wasser, das Schiff sinkt. Seht ihr das da nicht?
Ich bitte um Ruhe. Ruhe! Ladies and Gentlemen, hier spricht Old Firehand. Ihr alle kennt meinen Namen und wisst, dass ich viele gefährliche Abenteuer bestanden habe. Ich, Old Firehand, sage euch, es besteht kein Grund zur Panik. Es stimmt, das Schiff hat ein kleines Leck und es dringt etwas Wasser ein. Ruhe, meine Freunde! Ruhe! Hört mich an. Ich sage, wir haben ein kleines Leck. Aber es ist nicht so groß, dass unmittelbare Gefahr besteht. Der Kapitän hat trotzdem Befehl gegeben, das Ufer anzulaufen. Zu unserer Sicherheit. Und damit der Schaden behoben werden kann. Bewahrt also Ruhe, meine Freunde. Geht in eure Kabinen zurück. Old Firehand steht mit seinem Wort dafür, dass keiner zu Schaden kommt, wenn ihr Ruhe bewahrt. In eure Kabinen zurückgeht und die Arbeit der Besatzung nicht unnötig behindert.
Bootsmann, alles klar machen zum Anlegen.
Aye, aye, Sir. Klar machen zum Anlegen.
Danke euch, Mr. Feierheim. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen.
Nicht der Rede wert, Kapitän. Zum Glück sind die Leute vernünftig.
Nicht auszudenken, wenn eine Panik entstanden wäre.
Alles klar zum Anlegen.
Ich muss auf die andere Seite, Mr. Feierheim. Ich hoffe, ihr trinkt nachher einen Whisky mit mir.
Bis dann, Kapitän.
Hilfe! Diebe! Ich bin bestohlen! Kapitän! Old Firehand, Hilfe!
Himmel und Hölle, das ist ja heute kein Schiff, sondern ein Irrenhaus!
Lasst euch nicht stören, Kapitän. Es ist Mr. Patterson, der Farmer mit den 9.000 Dollars.
Man hat mich bestohlen, Mr. Firehand. Mein Geld, es ist weg!
Maschine, halbe Kraft!
Dir gehört, Mr. Firehand, mein Geld ist weg.
Wieso, Mr. Patterson? Ich denke, ihr tragt es immer
Maschine,
bei euch.
Stopp!
Aber eben nicht. Ich hatte das Geld in der Kabine versteckt und mich schlafen gelegt. Da kam der Ruf.
Leinen fest!
Was für ein Ruf?
Dass das Schiff sinkt.
Und? Was war, als ihr den Ruf hörtet?
In der Aufregung habe ich natürlich nicht an das Geld gedacht und bin wie die anderen an Deck gestürzt. Ich dachte doch, wir sinken. Und dann habt ihr gesprochen und in dieser Zeit muss der Dieb in meine Kabine eingedrungen sein und hat das Geld gestohlen.
Ich denke, ihr habt es versteckt.
Bootsmann!
Hatte ich auch.
Lass die Gangway auslegen! Wer von den Passagieren an Land gehen will, kann gehen. Soll sich aber nicht zu weit vom Schiff entfernen.
Aye, aye, Sir.
Und stell eine Wache auf! Dann kommst du mit dem Zimmermann und zwei Matrosen zur Luke.
Aye, aye,
Sir.
Tja, Mr. Patterson, das ist eine böse Geschichte. Habt ihr denn richtig nachgesehen?
Es ist weg, ich schwöre es euch.
Na, jemand muss beobachtet haben, wie ihr es versteckt habt. Sonst hätte er es nicht so schnell gefunden. Aber wer?
Wir müssen ihn suchen. Helft mir, Mr. Firehand.
Na, wie stellt ihr euch das vor? Der Kapitän ist vorerst mit dem Leck beschäftigt und wir können nicht das ganze Schiff und jeden Mann an Bord durchsuchen. Vor allem nicht jetzt in der Nacht. Die Passagiere sind beunruhigt genug. Ihr müsst schon bis morgen warten.
Was soll ich meiner Familie sagen, wo das Geld geblieben ist?
Seid mal still. Hört ihr nichts?
Da rudert jemand.
Schätze auch so. Ich fürchte, Mr. Patterson, da schwimmen eure 9.000 Dollars davon.
Old Firehand hatte recht. Es war die Bande des rothaarigen Mannes, die auf dem Vorderdeck gelagert hatte und jetzt im Beiboot des Dogfish davonruderte. Der rothaarige Anführer selbst hatte Mr. Patterson beobachtet und dann von seinen Leuten das Schiff anbohren lassen, um in der Panikstimmung das Geld zu rauben und ohne Umstände mit seiner Bande das Schiff verlassen zu können. Old Firehand hatte alle Mühe, den bestohlenen Farmer zu beruhigen. Dann begab er sich ins Vorderschiff, um nach dem Leck zu sehen. Es war nicht groß und konnte vom Schiffszimmermann in verhältnismäßig kurzer Zeit ausreichend abgedichtet werden. Nach etwas über 2 Stunden setzte der Dogfish die Fahrt fort und legte mit entsprechender Verspätung, aber ohne weitere Zwischenfälle, in Lewisburg an. Bereits am Pier erwartete den Westmann eine neue Überraschung. Ein kleiner, verwegen aussehender Mann stand zwischen den Schaulustigen und musterte jeden, der den Dogfish verließ, mit einem scharfen Blick. Als er die riesige Gestalt Old Firehands erblickte, belebte sich sein Gesicht und er rief mit eigentümlich hoher Stimme:
Landsmann, seid ihr es wirklich oder sich die Fata Morgana.
Die alte Tante Droll. Das nenne ich eine Überraschung.
Das alte möchte ich gefälligst überhört haben, ja? Ihr könnt mich zwar Tante nennen, aber alt bin ich doch lange nicht. Nun komm, versperrt mir nicht mit eurem schönen Gladiatorenkörper die Aussicht. Komm, geht ein bisschen beiseite, ja?
Erwartet ihr jemanden?
Das kann man wohl sagen, dass ich jemanden erwarte. Und wenn der Malefizkerl nicht bald auftaucht, gehe ich persönlich an Bord und hole ihn runter.
Darf man fragen, nach wem ihr solche Sehnsucht habt?
Nur freilich. Ich bin hinter dem roten Gornel her, diesem Garner, diesem elenden... Er soll sich hier mit Sticker 20 Galgenfegeln so auf den Dockfisch eingeschifft haben. Aber bis jetzt habe ich noch keine Nasenspitze von ihm zu sehen gekriegt.
Wenn ihr einen hageren Burschen mit kurzen roten Haaren meint...
Nur freilich, das ist er doch.
Da könnt ihr lange warten. Der saubere Gentleman hat unterwegs aller Wahrscheinlichkeit nach den Dockfisch angeboten und ist mit seiner Bande und dem Geld eines Farmers auf und davon.
Eifer, Bipschnee, aber so ein Dreckskerl aber auch. Und da stehe ich mir seinetwegen 3 Stunden die Beine im Bauch. Nur also, wenn ich den erwische, da kann man's erleben, sag ich euch. Also gut, dann mache ich mich wieder aufs Pferd.
Wisst ihr denn, wo ihr ihn suchen müsst?
Nur freilich, in den Rocky Mountains zum Silbersee will er. So einen sagenumwitterten Indianer-Schatz will er klauen oder sowas ähnliches.
Den Schatz im Silbersee?
Oh ja, wenn er so heißt, ich weiß nicht, nicht wahr? Ich weiß nur, dass der Kerl ein altes Lederstück hat, auf dem die Zeichnung ist, die die genaue Lage des Schatzes darstellt.
Wisst ihr das genau?
Nur wissen sonst. Deswegen bin ich doch hinter ihm her. Aber dass ich nur ganz in die Mountains machen soll, nur das schmeckt mir auch gar nicht.
Moment mal, Tante Droll. Was ihr da gesagt habt, ist von größter Wichtigkeit. Wie ist das mit dem Lederstück? Woher hat dieser rote Kornel es und wieso seid ihr hinter ihm her?
Diese Fragen stellt ihr aber auch, die soll ein normaler Mensch kurz beantworten, was?
Der Schatz ist ein überliefertes indianisches Heiligtum der Bergstämme.
Hey, guck mal da.
Kein Mensch weiß, aus welcher Zeit er stammt. Viele glauben sogar, er existiert gar nicht. Aber er muss unermesslich wertvoll sein und wird augenblicklich von einem alten Häuptling und dessen Enkel und Urenkel bewacht.
Nur du wisst ja schon das meiste. Also hör mal drauf. Der alte Indianer, der ist nur gestorben. Im Frühjahr muss es gewesen sein. Und weil die Enkel unterwegs waren, hat er das Lederstück auf dem Sterbebett 2 Fallenstellern gegeben, die ihn den ganzen Winter über mit Futterage versorgt haben, nicht wahr? Und denen er vertrauen konnte. Und die sollten das Lederstück den beiden Enkel geben und dafür belohnt werden. Nun, das wollten die beiden auch tun. Aber da ist ihnen das Schießpulver ausgegangen und wie sie zum nächsten den Handelsposten machten, da ist ihnen der rote Kornel über den Weg gelaufen. Nur, der muss was spitz gekriegt haben und hat die Beden einfach kaltblitsch abgemurkst und ihnen das Lederstück abgenommen. Nur wie ich die Beden gefunden habe, hat der Enel noch gelebt und mir alles erzählt. Ich soll nur den roten Kornel suchen, ihm das Leder abluchsen und die Beden Enkel bringen. Und dafür krieg ich denn die Belohnung.
Wie wollt ihr das anstellen? Der rote Kerl hat sich inzwischen eine Bande zugelegt. Ihr könnt doch gegen 20 schwer bewaffnete Tramps nichts ausrichten.
Mit dem Gesindel wäre ich allemal fertig. Da ist mir gar nicht bange. Die kennen Tante Droll noch nicht. Aber nun meine ich, habt ihr mich lang genug ausgehorcht? Nun will ich von euch mal wissen, was treibt ihr denn hier? Wie kommt ihr in diese Gegend? Wo soll die Reise hingehen, Old Firehand?
Wir haben denselben Weg. Ich will mich am Grand River mit Old Shatterhand und Winnetou treffen.
Mhm.
Das ist auf dem Weg zum Silbersee. Aber die beiden Enkel, von denen ihr gesprochen habt, der große und der kleine Bär, das sind meine Brüder. Und sie sind auch die Brüder von Old Shatterhand und Winnetou und deshalb werden wir mit euch reiten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Niemand soll es wagen, unsere Brüder anzugreifen und das ihnen anvertraute Heiligtum zu verletzen.
Das hätte ich mir doch allemal denken können, dass ich euch langes Elend nicht wieder loswerde. Nur also, wenn ihr meint, dass ihr ohne meine Hilfe da draußen in der Prärie nicht zurechtkommt, ne? Dann nehme ich euch in Gottes Namen mit. Darauf soll es mir auch nicht mehr ankommen.
Im Westen des Staates Colorado ritt um die Mittagszeit eines heißen Tages ein weißer Mann über eine Hochebene, die mit kurzem Gras bewachsen war und soweit das Auge blickte, weder Sträucher noch Bäume trug. Pferd und Reiter waren staubbedeckt, was darauf schließen ließ, dass sie schon eine weite Strecke zurückgelegt hatten. Der Mann war nicht sonderlich groß oder breit. Dennoch machte er einen zähen, kräftigen Eindruck. Ein dunkelblonder Vollbart umrahmte sein sonnenverbranntes Gesicht. Er war in Leder gekleidet, wie die meisten Jäger in diesem Lande, und trug einen breitkrempigen Filzhut, in dessen Schnur rundum die Ohrenspitzen von Grizzlybären steckten. In der rechten Hand hielt er ein kurzläufiges Gewehr, das sich von den im Westen üblichen langen Rifles auffallend unterschied. Von Zeit zu Zeit hielt der Mann sein Pferd an, musterte Hufspuren im Gras und blickte dann wie suchend über die Ebene. Endlich zeigte sich am Horizont ein schmaler, schwarzer Streifen, der sich beim Näherkommen als hoher, dichter Fichtenwald erwies. Dorthin lenkte der Reiter sein Pferd. Plötzlich blieb es stehen, hob die Nüstern, blickte unverwandt zum Waldrand, die Ohren starr aufgerichtet. Der Reiter rührte sich nicht. Mit gleichgültigem Gesichtsausdruck sah er den Indianern entgegen, die jetzt mit wildem Kriegsgeschrei aus dem Unterholz herausstürmten. Es waren Utahs. An die 30 Krieger mit grell bemalten Gesichtern. Ihre Waffen schwingend ritten sie auf den weißen Mann zu und umringten ihn.
Was habe ich den roten Kriegern getan, dass sie mich überfallen und umringen wie einen Feind?
Das Bleichgesicht ist einer von den Hunden, die unsere Männer getötet und unsere Pferde geraubt haben.
Ich kenne dich. Du bist Häuptling Großer Wolf von den Yampa-Utahs, die tapfer und gerecht sind. Hat der Große Wolf den Adlerblick verloren, dass er mich für einen Pferdedieb hält? Haben die Utahs je ein Pferd wie dieses hier besessen? Es ist aus der berühmten Zucht Winnetous, des Häuptlings der Apachen. Und nun sieh mich an, Großer Wolf. Die Bleichgesichter nennen mich Old Shatterhand. Und in der Sprache der Utahs heiße ich Pokaimu, die tötende Hand.
Das Bleichgesicht gibt sich für Old Shatterhand aus. Das Bleichgesicht möge uns das Totem des berühmten weißen Kriegers zeigen, damit wir ihm glauben können.
Der Häuptling der Utahs spricht von meinem Zaubergewehr. Hier ist es. Einer deiner Krieger soll einen Pfeil in die Luft schießen. Dann lasse ich mein Zaubergewehr sprechen.
Großer Wolf wird selbst den Bogen spannen.
Der Häuptling der Utahs muss seinen Pfeil im Auge behalten, wenn mein Totem spricht. Ich bin bereit.
Das Zaubergewehr hat getroffen.
Was sagt der Große Wolf?
Das Bleichgesicht ist Old Shatterhand. Hau!
So lass mich weiterreiten, Großer Wolf. Manitou möge die Krieger der Utahs schützen.
Halt! Die Utahs wissen, dass Old Shatterhand ein Freund der roten Männer ist. Aber wir haben allen Bleichgesichtern den Tod geschworen. Und Pokaimu ist ein Bleichgesicht.
Ich beklage, was geschehen ist. Aber ihr werdet nicht den Unschuldigen die Taten des Schuldigen sühnen lassen.
Old Shatterhand hat vielen roten Brüdern geholfen, wenn sie in Not waren. Darum soll er nicht das Schicksal der anderen Bleichgesichter, die befangen werden, teilen. Sie kommen sofort an den Marterpfahl. Old Shatterhand soll um sein Leben kämpfen dürfen.
Mit wem? Gegen euch alle? Old Shatterhand tötet nur seine Feinde. Die Utahs sind nicht meine Feinde.
Das Bleichgesicht wird nur einen Gegner haben. Den großen Wolf.
Du selbst willst gegen mich kämpfen.
Fürchtet Old Shatterhand, den Häuptling der Utahs?
Die tötende Hand kennt keine Furcht. Und wenn der große Wolf die Kraft des Büffels und des Grizzlybären in sich vereinen würde. Nenne die Bedingungen.
Wir werden mit Tomahawk und Messer kämpfen. Dann werden die roten Brüder sehen, ob Pokaimu seinen Namen zurechtträgt. Holt einen Pfahl aus dem Wald und grabt ihn hier in die Erde. Bindet Lassos daran, deren andere Enden um unsere Hüften geknotet werden.
Und wenn ich dich töte?
Noch nie wurde der große Wolf besiegt.
Werden deine Krieger mich ziehen lassen, wenn du unterliegst?
Bei Manitou, noch ehe die Sonne einen Finger breit weitergezogen ist, wird das Kalb des berühmten weißen Kriegers am Gürtel des großen Wolfes hängen und ihm großen Ruhm unter seinen Brüdern bringen. Hau!
Der große Wolf kämpft mit Worten. Werden ihnen auch Taten folgen?
Uff. Willst du den Häuptling der Jutas beleidigen?
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, großer Wolf. Was geschieht, wenn ich dich töte?
Meine Krieger werden dich ziehen lassen. Hau!
Dann befehle deinen Kriegern, mit mir vom Pferd zu steigen und ihre Waffen mitsamt den Pferden 100 Meter beiseite zu bringen.
Dann werden meine Krieger in der Gewalt deines Zaubergewehrs sein.
Ich werde 100 Schritte auf den Wald zugehen und dort meine Waffen niederlegen und das Pferd zurücklassen. Deine Krieger mögen dies in entgegengesetzter Richtung tun. Die Augen des großen Wolfes blicken misstrauisch. Nun gut. So sollen seine Krieger auf den Wald zugehen und ich in die andere Richtung.
So sei es.
Märchenkanal.
Die Jutes glaubten trotz des unheimlichen Zaubergewehrs Old Shatterhands Herr der Lage zu sein. Unbekümmert trafen sie die Vorbereitungen zum Zweikampf, legten ihre Waffen zwischen Kampfplatz und Waldrand nieder und brachten die Pferde beiseite. Keiner von ihnen verschwendete auch nur einen Blick auf das dichte Unterholz, in dem sie sich vorher selbst versteckt hatten. So bemerkte niemand die drei Beobachter, die am Waldrand lagen und das Geschehen aufmerksam verfolgten. Es waren Winnetou, Old Firehand und Tante Droll. Sie waren sich bereits am Vortage begegnet und zusammen zu dem Fichtenwald geritten, in dem sich der Häuptling der Apachen mit Old Shatterhand verabredet hatte. Nun machten sie sich bereit, notfalls unverzüglich einzugreifen.
Winnetou wird die Jutas in Schach halten, bis Old Firehand bei den Waffen und Tante Droll bei den Pferden der Roten Krieger sind. Inzwischen wird Old Shatterhand seinen Henry-Stutzen erreicht haben und die Jutas von der anderen Seite bedrohen. Winnetou kann dann die Pferde aus dem Versteck holen.
Schätze, es genügt, wenn ich die Köcher mit den Pfeilen und die Gewehre mitnehme. Messer und Tomahawk können uns kaum gefährlich werden.
Wir werden Waffen und Pferde der Jutas am anderen Ende des Waldes zurücklassen.
Psst, da drüben tut sich was, Freunde. Ich glaube, es geht los.
Uff. Der große Wolf kämpft selbst gegen meinen weißen Bruder.
Was ist denn dieser Kleiderschrank? Der ist ja einen ganzen Kopf größer als Old Shatterhand. Ein Bizeps hat er verdammt schon vom Hingucken schwummrig. Warum binden Sie jetzt die Beine an die Lassos, hm?
Damit sie sich nur in diesem Kreis bewegen und keiner fliehen kann.
Das wäre auch das Beste, was Old Shatterhand tun könnte. Der andere sieht ja aus, als könnte er einen ausgewachsenen Grizzly glatt mit den bloßen Fäusten erlätschen.
Mein Bruder Old Shatterhand hat mit den bloßen Fäusten gegen Grizzlybären gekämpft. Die Ohrenspitzen der überwältigten Tiere schmücken jetzt seinen Hut.
Danach sieht er gar nicht aus, der Old Shatterhand. Alle Achtung. Aber ich möchte trotzdem nicht in seine Haut stecken. Jetzt nicht mal im Traum. Nun kriegen Sie Messer und Tomahawk. Och, das noch. Ich dachte, die kämpfen mit den Fäusten.
Mein weißer Bruder möge seine Stimme dämpfen.
Ja, ja.
Die Krieger der Jutas haben gute Ohren.
Nun freilich. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Was ist denn nun? Old Shatterhand hat einen Tomahawk weggeworfen. Er kann doch mit dem Messer alleine nicht gegen den Golos ausrichten.
Old Shatterhand will seinen Gegner nicht töten. Er braucht den Tomahawk nicht.
Aber der Kerl hat ihn doch noch. Der ist ja nur im Vorteil.
Ihr solltet nicht so viel reden, Tante Droll. Seht euch lieber den Kampf an.
Aber ich bin aufgeregt, da muss ich reden.
Seid vorsichtig, dass ihr nicht aus Versehen an den Abzug eurer Flinte kommt.
Nun hört sich aber alles auf, Old Firehand. Ich bin doch kein Greenhorn.
Old Shatterhand hat sich auf den Boden gesetzt, um den großen Wolf zu reizen.
Der Häuptling wird unvorsichtig werden und...
Da! Jetzt stürmt der Golis auf Old Shatterhand den Tomahawk erhoben.
Mein weißer Bruder ist schnell wie ein Pfeil.
Er hat sich zur Seite geworfen.
Und der große Wolf strauchelt. Richtig so.
Der Old Shatterhand ist auf den Beinen. Schlecht. Was ist denn das? Der Golos fällt? Was ist denn noch ein Schlag?
Old Shatterhand, die tötende Hand. Diesen Faustschlag hat noch keiner überstanden.
Du sag mal bloß einer, wohin der Old Shatterhand geschlagen hat. Hm? Das war gar nicht zu sehen.
Er schlug in die Herzgrube.
Ach nee, das hat so eine Wirkung. Das muss ich mir merken.
Meine weißen Brüder müssen jetzt schweigen und die Jutas beobachten.
Ja, Old Shatterhand beugt sich mit dem Messer über den Häuptling. Meint er, er tötet ihn?
Er tötet keinen wehrlosen Gegner.
Aha. Achtung!
Psst, was ist denn? Ich sehe nichts.
Zwei Krieger, die rechts sitzen, haben sich heimlich nach ihren Waffen umgeschaut und verständigen sich durch Blicke mit ihren Nachbarn. Gleich werden sie aufspringen, während die anderen versuchen werden, Old Shatterhand festzuhalten.
Ihr habt aber auch Augen, ihr Lux.
Sie springen auf.
Folgt mir! Halt! Die Krieger der Utahs mögen bleiben, wo sie sind. Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen.
Hier Old Firehand, der Freund Old Shatterhands.
Und hier oft dann der Troll, mit dem ist auch nicht zu spaßen.
Die Krieger der Utahs mögen zu ihrem Häuptling treten und sich widersetzen. Widerstand ist zwecklos, denn nun steht noch Old Shatterhand mit seinem Zaubergewehr auf der anderen Seite der roten Krieger.
Tut, was euch der Häuptling der Apachen befohlen hat. Sonst wird mein Zaubergewehr sprechen.
Old Firehand geht jetzt zu den Waffen der Utahs. Und ihr zu den Pferden, Tante Troll.
Mein Bruder Winnetou kann die Pferde meiner Freunde holen. Die Utahs werden meinem Zaubergewehr nicht entfliehen.
Old Firehand, wenn ihr da einen schönen Tomahawk findet, dann hebt ihn für mich auf, ja? Ich möchte gern Andenken an den heutigen Tag haben.
Krieger der Yampa-Utahs, hört mich an. Ich habe den großen Wolf besiegt. Ich habe ihn mit einem Schlag gefällt, aber nicht getötet. Die Krieger der Utahs haben es gesehen. Ich bin ein Freund der roten Männer und schenke dem großen Wolf das Leben. Ihr aber wolltet das Wort eures Häuptlings brechen, der mir freien Abzug zugesichert hat. Deshalb werden meine Freunde und ich die Pferde und Waffen der Utahs mitnehmen. Wir sind keine Diebe. Deshalb werden die roten Krieger viele Meilen von hier ihr Eigentum wiederfinden. Au, die tötende Hand hat gesprochen.
Die Spur des roten Cornell und seiner Leute war nicht schwer zu verfolgen. Überall, wo sie auftauchten, hinterließen sie Angst, Schrecken, brennende Farmen, beraubte Siedler, empörte Indianer, Tote und Verwundete. Es war eine Spur des Grauens, die nun aus dem Gebiet der Utahs in die Berge führte, immer näher an den Silbersee. Old Shatterhand, Winnetou, Old Firehand und Tante Droll folgten ihr. Es hatte nicht vieler Worte bedurft, um den Häuptling der Apachen und seinen Blutsbruder zum Mitreiten zu veranlassen. Als sie hörten, was die Banditen vorhatten und welche Gefahr für den großen und den kleinen Bär bestand, erklärten sie sich sofort bereit, an der Verfolgung teilzunehmen. Das war eine große Hilfe für Old Firehand und Tante Droll, denn niemand kannte die Berge besser als Winnetou. Er führte die Freunde über Abkürzungen, die den Vorsprung der Banditen rasch verringerten. Inzwischen hatten die Tramps das Tal der Hirsche erreicht und beschlossen, hier zu übernachten. Holz wurde gesammelt, geschichtet und angezündet. Andere waren damit beschäftigt, die Gabelantilopen, die sie unterwegs geschossen hatten, zu enthäuten und auszunehmen. Etwas abseits von der Bande saßen der rote Cornell und sein Stellvertreter Woodward. Sie unterhielten sich.
Wird Zeit, dass ich wieder einen Sattel unter mich kriege. Diese verdammten Indianergäule. Ich kann kaum sitzen, so tut mir alles weh. Warum haben uns die Pferde nicht im Vor besorgt? Dann hätten wir wenigstens Sättel.
Lange wird es nicht mehr dauern, bis wir wieder welche haben.
Und dann ab nach dem Osten. Mann, werde ich ein Leben führen. Sowas hast du noch nicht erlebt. Aber das schwerste Stück Arbeit liegt noch vor uns.
Den Schatz finden?
Nee, diese Kerle loswerden. Oder willst du mit 20 Mann teilen? Da wird nicht viel übrig bleiben. Ich denke, wir beide teilen uns den Schatz und sehen zu, dass wir die anderen loswerden. Ich muss mir da noch was einfallen lassen. Schätze, das wird nicht so leicht sein. Ja,
vielleicht können wir die Indianer auf sie hetzen.
Das wäre nicht schlecht. Da oben gibt es den Mabatschen. Möglich, dass wir mit denen ins Geschäft kommen.
Wie weit ist es noch bis zum Silbersee?
Ich hoffe, dass wir es morgen schaffen.
Und dann?
Dann werden wir beiden uns mal die Gegend ansehen. Soweit ich die Fallenstelle verstanden habe, sind es nur zwei Indianer, die den Schatz bewachen. Aber ich bin nicht sicher. Vielleicht gehören die zu einem Stamm, der dann in der Nähe lebt.
Soll ich jetzt Wachen aufstellen?
Warte, bis es dunkel ist. Sie sollen erst essen. Das Tal lässt sich gut überblicken. Solange es hell wird, kann keiner ungesehen in unsere Nähe kommen. Hast du noch einen Schluck Whisky?
Ja, hier.
Ah, das tut gut. Wenn ich im Osten bin, werde ich mir schottische Whisky kommen lassen, fassweise. Wo willst du hingehen?
Vielleicht nach Florida. Mal sehen.
Was ist denn mit den Pferden? Warum sind sie so unruhig?
Keine Ahnung. Werd mal nachsehen.
Indianer. Sie wittern Indianer. Die Waffenschuss bereit, Boys. Es müssen Rot heute in der Nähe sein. Geht in Deckung. Die Utahs, verdammt.
Sie kommen von allen Seiten. Mindestens 500.
Schießt, Boys, schießt. Legt die roten Hunde um. Nehmt die Kolben und Messer, wenn sie bei euch sind.
Es ist aussichtslos, Corner. Es sind zu viele. Ach. Lass uns fliehen.
Wohin denn, du Idiot? Lass dich fallen. Wir stellen uns tot.
Krieger der Utahs! Die Bleichgesichter haben uns im tiefsten Frieden überfallen, haben, während wir auf der Jagd waren, unsere Pferde geraubt und viele von unseren unbewaffneten Brüdern getötet. Um unsere Brüder zu rächen, haben wir das Kriegsbeil ausgegraben. Wir haben geschworen, die Weißen zu töten, die in unsere Hände fallen. Es ist geschehen. Die weißen Hunde sind tot. Ihres Kalbs werden beim Totempfahl unseres Stammes hängen, als Zeichen unserer Rache und unseres Sieges. Holt euch dies Kalbs! Hau!
Nein, nicht skalpieren! Nicht!
Uff, das rothaarige Bleichgesicht lebt.
Ich auch, ich bin nicht tot.
Uff. Die Bleichgesichter sind ebenso schlau wie feige. Haben sich totgestellt, um unserer Rache zu entgehen. Das rothaarige Bleichgesicht war der Anführer der weißen Hunde. Er und das andere Bleichgesicht werden am Marterpfahl sterben. Fesselt sie!
Wartet, Häuptling! Stellt mich nicht an den Marterpfahl! Ich habe ein Geschäft für euch. Ihr werdet viel Gold haben, reich sein. Ich mache den größten Häuptling aus euch.
Das Bleichgesicht redet wie ein Weib, jammert um sein Leben. Der große Wolf verachtet dich.
So wartet doch, Häuptling. Geht nicht weg. Ich sage euch, wo ein Schatz ist. Viel Gold. Ein Schatz, davon kannst du für dich und deinen Stamm Waffen kaufen. Gewehre, viele Gewehre, alles, was ihr wollt.
Das rothaarige Bleichgesicht lügt.
Nein, ich schwöre es dir. Sprechen deine Krieger die Sprache meines Volkes.
Der große Wolf versteht sie. Sprich.
Ich weiß, wo der Schatz im Silbersee liegt.
Der Schatz im Silbersee? Uff.
Ich sage dir die Stelle, wenn du mich freilässt.
Das Bleichgesicht lügt. Niemand weiß, wo der Schatz im Silbersee liegt. Die Ahnen der roten Krieger haben ihn verborgen vor den Weißen. Nur Manitou weiß wo. Hau!
Aber ich weiß es, Häuptling. Lass mich frei und ich verrate dir die Stelle.
Das Bleichgesicht wird den Martertod sterben. Denn es ist feig und will den großen Wolf betrügen.
Ich weiß es von einem uralten Indianerhäuptling, der am Silbersee wohnt.
Uff. Das Bleichgesicht spricht von Hori Kulakeko, dem großen Vater der roten Männer.
Aber ich habe ihn gepflegt, als er krank war. Aber er war schon zu schwach und ist gestorben. Kurz vorher hat er mir das Geheimnis verraten.
Der große Vater ist gestorben. Aber er hat das Geheimnis um den Schatz, den Geistern anvertraut. Nicht dem räudigen Bleichgesicht.
Woher sollte ich denn von dem Schatz wissen?
Viele reden davon. Aber niemand weiß, wo er ist. Das Bleichgesicht versucht, mich zu täuschen. Großer Wolf kennt die weißen Hunde. Bindet ihn an einen Baum.
Und wenn ich es dir sage, dass ich von dem großen Vater ein Lederstück habe, auf dem eine Zeichnung ist, wo sich der Schatz befindet.
Die Zunge des weißen Mannes ist falsch. Großer Wolf glaubt ihm nicht.
Lass mich frei und ich gebe es dir.
Großer Wolf will das Leder sehen.
Es ist hier in meiner Tasche. Aber du musst mich freilassen, großer Wolf. Du hast es gesagt. Hier, in der Tasche. Du kannst es dir nehmen.
Uff.
Ja, das ist es. Schau es dir an. Es ist uralt.
Uff, der weiße Mann spricht die Wahrheit. Das Leder ist uralt wie Manitou.
Und das ist die Zeichnung. Das ist der Silbersee und hier das Kreuz, dort liegt der Schatz.
Uff.
Du hast den Plan, großer Wolf, jetzt lass mich frei. Deine Krieger sollen mir die Fessel abnehmen.
Das rothaarige Bleichgesicht hat mit seinen Kriegern die Utahs überfallen, Pferde geraubt und Krieger getötet. Das Bleichgesicht ist ein Mörder und Dieb. Der große Vater hätte ihm nie das Leder gegeben. Der weiße Hund hat es geraubt, wie die Pferde der Utahs. Er wird sterben. Bindet ihn an einen Baum.
Nein! Lasst mich! Ihr sollt mich loslassen! Du Schwein! Du roter Schuftel! Du Dreckskerl! Nein, ich will nicht an die Marter fallen! Ich will nicht!
Winnetou und seine weißen Freunde hatten das Tal der Hirsche schon vor den Utahs erreicht. Und nachdem sie die Tramps eine Weile beobachtet hatten, überlegt, wie sie den roten Kornel und damit das Lederstück des alten Häuptlings in ihre Hände bekommen könnten. Plötzlich waren sie von Winnetou auf die Utahs aufmerksam gemacht worden, die in endloser Reihe den Canyon heraufritten, von ihren Pferden stiegen und sich in den Wäldern rund um das Tal verteilten. Dann kam der Angriff, die Niederlage der Tramps und der verzweifelte Versuch des roten Kornel, sein Leben zu retten. Nun hatten die Freunde genug gesehen. Sie wussten, dass der Kornel unter fürchterlichen Qualen sterben musste und hatten keine Lust, dieses blutige Drama mitzuerleben. Außerdem war Eile geboten, denn es bestand kein Zweifel, dass der große Wolf mit seinen Kriegern zum Silbersee reiten würde, um den Schatz für sich und seinen Stamm in Besitz zu nehmen. Dem Kornel aber konnten und wollten sie nicht helfen. Zu viele Verbrechen hatte er begangen, zu vielen ehrlichen Menschen Unglück gebracht. Es war ein beschwerlicher Ritt, den die Freunde auf sich nahmen. Winnetou führte sie Bergpfade, die nur unter größter Vorsicht zu begehen waren und Mensch und Tier das Äußerste abverlangten. Aber es lohnte sich. Nach 2 Tagen erreichten sie den Silbersee. Ein herrlicher Anblick bot sich ihnen. Turmhohe Felsbastionen in allen Farben schillernd umgaben den See, so als wollten sie ihn beschützen. Bäume und Sträucher wuchsen am Ufer. Ein schmaler Grasstreifen säumte das tiefblaue Wasser. In der Mitte des Sees lag eine grüne Insel mit einem seltsamen Luftziegelbau. Von dieser Insel löste sich nun ein Kanu und 2 Indianer paddelten zu der Uferstelle, an der die Freunde standen und sich durch Rufe bemerkbar gemacht hatten.
Der große Bär und der kleine Bär grüßen Winnetou, den Häuptling der Apachen, und seine weißen Freunde, die auch unsere Freunde sind. Viele Monde sind vergangen, seit meine Brüder am Feuer der Tonkawas gesessen haben und mit ihnen die Friedenspfeife rauchten. Seid uns willkommen.
Der Häuptling der Apachen und seine Freunde danken dem großen Bär und dem kleinen Bär. Manitou möge sie beschützen.
Meine Freunde mustern besorgt das Ufer des Silbersees, als wüssten sie von einer Gefahr.
Der große Bär hat die Augen des Adlers. Winnetou und die weißen Brüder sind gekommen, die Tonkawas zu warnen. Der Häuptling der Utahs, großer Wolf, ist mit vielen Kriegern auf dem Weg hierher, um das Heiligtum aller roten Männer zu entweihen.
Großer Bär fürchtet 1000 Utahs nicht.
Der Häuptling der Utahs besitzt ein altes Leder, auf dem das Geheimnis des Silbersees gezeichnet ist. Der große Vater der roten Männer gab es einem weißen Mann für den großen Bär. Aber der weiße Mann wurde getötet und das Leder geraubt. Nun besitzt es der große Wolf.
So wird der Häuptling der Utahs sterben. Vor unzähligen Monden lebte hier eine reiche Nation. Der Silbersee war ein tiefes, fruchtbares Tal mit einem Fluss und einem Tempel, den die Krieger jenes Volkes ihren Göttern gebaut hatten. Das große Haus der Götter war voller Schätze. Dann kamen fremde Eindringlinge und eroberten das Land, und die Krieger jenes Volkes bauten einen Damm, der das Wasser des Flusses zu einem See staute und das Haus der Götter unter sich begrub. In den Damm bauten sie eine Vorrichtung, um die Eindringlinge, die durch das Tal kommen, mit den gestauten Wassern des Sees zu überfluten. Und sie bauten einen Gang, sodass sie unter dem See in das Haus der Götter gelangen konnten. Das Geheimnis dieses Ganges vertrauten sie einem Leder an, das Haue Kolakeko, der große Vater der roten Männer, als letzter besaß. Der große Vater hat den großen Bär und den kleinen Bär als Wächter des Heiligtums bestimmt. Das Leder gehört den Tonkawas.
Aber nun kennt der große Wolf das Geheimnis des Silbersees und wird den Gang benutzen, um die Schätze zu rauben.
Der Häuptling der Jutas wird den Gang nicht lebend verlassen.
Sind denn ja überhaupt noch Schätze nach all den Jahren?
Kein roter Krieger und kein weißer Mann hat den Gang je betreten. Niemand weiß es.
Und wie willst du den großen Wolf daran hindern, den Gang zu betreten?
Meine weißen Brüder und der Häuptling der Apachen mögen uns zur Insel begleiten. Sie werden sehen, wie der große Bär die Schänder des Heiligtums vernichtet. Der Gang wird einstürzen und das Wasser wird folgen und die Eindringlinge töten.
Vielleicht kann man den großen Wolf davon abbringen, den Gang zu betreten und das Leder zurückzugeben.
Nur die Nachkommen der zu Wächtern bestimmten Krieger dürfen den Plan des Geheimnisses kennen. Die anderen müssen sterben. Hau!
Und so geschah es. Als der große Wolf mit 10 seiner besten Krieger den verborgenen Eingang des unterirdischen Ganges in der Nähe des Dammes betreten hatte und sich im Fackelschein langsam vorwärts bewegte, kam plötzlich ein dumpfes Grollen auf, das sich wie fernes Donnern anhörte. Und dann begann die Decke einzustürzen und gewaltige Wassermengen drangen nach. Der Zugang zu dem sagenhaften Schatz im Silbersee war zerstört und damit sein Geheimnis bis zum heutigen Tage bewahrt.